Hi, ich bin Jan. Willkommen bei The Fishing Huntsman, dem Podcast übers Draußensein. Flüchte mit mir aus dem Wahnsinn der Großstadt und komm mit zum Angeln, Jagen, Zelten und draußen Sachen machen. Los geht's! Heute geht's ums Zelten und wie Stefan sein eigenes Business draus gemacht hat. Moin aus Hamburg, wir sind zurück mit der ersten Folge, mit der ersten offiziellen Folge unseres Podcasts, auch der ersten Folge mit Gast. Bei mir sitzt heute Stefan Klaus, ein langjähriger Freund von mir, der einen, ein Outdoor-Startup gegründet hat vor ungefähr 10 Jahren, ist das richtig?
Fast, ja.
Fast 10 Jahre ist das schon her. Herzlich willkommen, Stefan.
Vielen Dank.
Die Aufregung hat sich noch nicht ganz gelegt bei mir. Ich hatte den Leuten ja schon erzählt, dass ich gar nicht so der Podcast-Typ bin. Also ich habe relativ wenig Erfahrung und wir fuchsen uns da aber so ein bisschen rein und fummeln uns da durch. Womit fangen wir denn an? Ich habe das Gefühl, dass wir, um die Zungen zu lockern, mal mit was Flüssigem anfangen sollten.
Ich deswegen, wusste es.
Deswegen habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Guck mal, Stefan, wir waren ja dieses Jahr in Norwegen.
Ja.
Und da haben wir nicht gezeltet. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Weil das Wetter richtig scheiße war und ich bin ja eher so der Schönwetter-Zelter. Aber wir haben Schnaps gemacht. Wir haben 5 Kilo Blaubeeren gepflückt. Wir haben Himbeeren gepflückt. Die waren reif im August. Und wir haben Moltebeeren. Ich glaube, die wird auch Sumpfmaulbeere genannt. Ist in Deutschland ausgestorben.
Das war diese pinke, ne?
Die orangene. Die sieht so aus.
Die orangene.
Die heißt auf Englisch Cloudberry und sieht so aus wie so eine kleine Wolke. Genau, die haben wir gesammelt.
Habe ich vorher noch nie gesehen.
Alles mit, ich auch nicht. Also die schmeckt auch ein bisschen strange. Ich bin
Wie kann man sich vorstellen?
Die schmeckt so ein bisschen säuerlich, so.
Okay.
Und also so ganz gut. Ich bin froh, dass die auch relativ selten ist, dass wir nur eine Handvoll gefunden haben und die einen Schnaps getan haben, weil die hat macht so eine leichte Bittere. Aber das werden wir jetzt mal live verkosten. Also ich hatte so ein großes Glas mit.
Ja, hab ich gesehen,
da haben wir die Blaubeeren reingetan und quasi ein 5-Liter-Glas, die Blaubeeren reingetan, die Himbeeren reingetan, die Moltebeeren reingetan und dann mit Schnaps, mit Korn.
Korn, Doppelkorn.
Einfacher Korn.
Okay.
Einfacher Weizenkorn aus der schönen Stadt Oldesloe.
Sehr schön.
Aufgegossen und dann mal ein paar Monate drauf sitzen lassen. Und ich glaube, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Das ist so ein Abenteuerschnaps. So, ich habe hier auch Pinnchen mit, ne? Stilecht. Outdoor-Pinnchen aus Edelstahl.
Sehr gut.
Und ich glaube,
dass wir da einfach jetzt. Ich bin froh, dass ich gerade was gegessen habe.
Siehst du, guck mal. Aber das lockert ja schön die Zunge, ne? Dann ist man noch nicht mehr so aufgeregt.
Ja.
Man vergisst direkt, dass man hier vor einem Mikrofon sitzt. Du willst wahrscheinlich ganz voll, ne?
So. Hau voll den
Ja,
Krug.
Komm. So einen kleinen Schnaps, den haben wir immer noch getrunken.
Ja, okay.
Also, klar. Prost, Stefan. Schön, dass du da
Prost.
Bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Mhm.
Oh, der ist aber gut.
Der
ist gefährlich,
ne?
Der ist ja echt wie Saft.
Ja, genau so. So soll ich mir mal diesen Gummibärensaft von dieser Zeichentrickserie vorstellen.
Stimmt, der hat echt was davon. Der sieht auch genauso aus.
Na, es ist halt so, wir haben das vorletztes Jahr schon mal gemacht. Da habe ich ja einen Roadtrip mit einem Kumpel gemacht. Und da war das Wetter auch besser. Da haben wir quasi...
Ja, aber da hattet ihr super Glück.
Ja, das war der Jahrhundertsommer.
Genau, da hattet ihr durchgehend über 20 Grad, fast 30 Grad.
Ja, 30 Grad in Norwegen. Das musst du erstmal schaffen, Ja, da haben wir in so einem Wasserfall gezeltet, da kommen wir auch gleich noch zu. Auf jeden Fall, da haben wir den ersten, quasi die erste Auflage des Abenteuerschnaps gemacht, aber haben nur 1 Liter gemacht. Ne? Und 1 Liter, der ist ja dann quasi auf der Rückfahrt, ist er ja schon weg gewesen. Deswegen haben wir diesmal 5 Liter gemacht. So, jetzt können wir aber einsteigen. Stefan, erzähl doch mal, was für ein Startup hast du denn gegründet? Was macht ihr denn?
Ein sehr guter Freund und ich, er heißt auch Stefan. Wir waren 2003 auf einem, man könnte sagen, Surftrip unterwegs an der portugiesischen Atlantikküste. Wir hatten ein Zelt dabei. Also wir haben uns eigentlich, das war so ein Urlaub, wo wir ganz viele Facetten abdecken wollten. Wir waren ersten Wochenende in London, sind dann von da aus nach Portugal und haben halt erst so ein bisschen Städteurlaub gemacht, haben uns dann irgendwann ein Auto gemietet und hatten uns überlegt, okay, wir nehmen jeweils nur einen Rucksack mit. Und alles, was wir brauchen, muss in diesen Rucksack passen und zusätzlich haben wir noch ein Zelt dabei. Und wir wollten irgendwo die maximale Flexibilität haben. Das war jetzt gar nicht von vornherein so, dass wir gesagt haben, hier Outdoor-Trip oder sonst was, sondern es war, wie gesagt, so ein bisschen Stadt, ein bisschen Strand. Wir sind auch mal im Hotel abgestiegen und keine Ahnung, wir wollten einfach so, wir wollten es so bunt wie möglich haben. Und dann sind wir losgezogen und als wir dann aus Lissabon rauskamen, das erste Mal zum Strand sind, Zelt aufgebaut und von da an halt ja so ziemlich jede Nacht am Strand irgendwo im Zelt übernachtet. Und dann gab es eine besagte Nacht, da haben wir das Zelt gerade aufgebaut, es fing an zu regnen, es wurde schon dunkel, wir waren ein bisschen spät dran und sind halt nass geworden und lagen dann beide nass nebeneinander im Zelt. Und haben dann einfach, wie man das halt dann so macht, darüber philosophiert, wieso Zelte heute noch so funktionieren, wie sie funktionieren. Und wie könnte eigentlich das Zelt der Zukunft aussehen? Und das war damals einfach eine Spinnerei. Wir waren beide noch im Studium. Wir haben aufgrund dieses Urlaubs, dieses Trips, haben wir dann entschieden, beide ins Ausland zu gehen für ein Semester. Stefan ist nach Brasilien gegangen. Ich war in Portugal dann selber. Bin da wieder hin zurückgegangen. Ja, unter anderem habe ich da auch meine Verlobte dann kennengelernt.
Ach krass.
Mittlerweile Verlobte und
das hast du mir gar nicht erzählt übrigens.
Ja, ist auch schon ein bisschen, wir sind jetzt auch schon ein bisschen länger verlobt. Sie sagt auch, die Verlobung gilt eigentlich nicht mehr. Ich muss erneuern. Okay. Da muss ich mir, glaube ich, was einfallen lassen. Nee, aber dieser Urlaub 2003, der war relativ einschneidend für uns, weil einfach super viel passiert ist. Und das war wie so ein bisschen so wie so eine, keine Ahnung, so eine Gabelung irgendwie, ne, wie sie manchmal im Leben kommen. Und dann ist erstmal ein bisschen Zeit vergangen. Wir waren beide im Studium zu der Zeit, haben dann eben unser Studium beendet, haben dann angefangen zu arbeiten. Stefan war in Berlin, ich war in Hamburg. Und 2008 ist Stefan 30 geworden. Wir hatten dem einen Fallschirmsprung zum Geburtstag geschenkt.
Ach, krass, ja.
Und ich hatte mir den Plan überlegt, okay, den lässt du auf gar keinen Fall nüchtern springen. So, und dann waren wir am Abend vorher, waren wir dann halt irgendwie weg. Und es war halt echt auch ist ein bisschen eskaliert. Und an dem Abend haben wir dann einfach viel geredet und es kam raus, wir waren beide nicht so happy mit den Jobs, die wir zu der Zeit gemacht haben. Waren so ein bisschen frustriert und waren irgendwie hungrig, was Neues, was anderes zu machen. Und da haben wir dann letztendlich entschieden, eine eigene Firma zu starten. Und kurz darauf sind wir eigentlich wieder auf diese Idee gestoßen. Also am Anfang hatten wir die gar nicht im Kopf, aber wir sind dann wieder auf diese Idee gestoßen.
Also ihr habt die Idee gehabt, eine Firma zu starten, ohne zu wissen,
genau.
Welche. Okay.
Ja, genau. Ja, wir haben einfach gesagt, wir waren beide zu dem Zeitpunkt dann eben um die 30.
Das ist auch diese magische Zahl. Ne? Ich habe das ja. In meinem Intro in Folge 0 auch erzählt. Ja, mit 30 ist das auch schon so, da ist man irgendwie...
Quarterlife-Crisis.
Ach, nennt man das jetzt so? Gibt's da
einen Begriff? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja. Hatte ich ja auch, genau.
Ich hab das so getauft. Keine Ahnung. Also wir waren einfach, ich glaube, das ist halt einfach so ein Punkt, ne? Wenn du aus dem Studium rauskommst, dann machst du deinen ersten Job. Ja. Die erste Euphorie ist verflogen und du fragst dich dann halt, okay, ist es das jetzt, was ich jetzt für den Rest
meines Lebens mache? Vor allem, du hast halt auch einen Alltag, ne? Das war bei mir ganz krass. Du hast halt diesen, ist ja auch erstmal ganz geil, ne? Du hast deinen ersten Job, du machst auch, du arbeitest viel, macht auch Bock. Aber trotzdem, ne, du dann Wochenende gehst feiern, trinkst viel, machst halt Sachen, die man so macht, wenn man in der Stadt wohnt. Aber irgendwie kommt so der Punkt, wo man, also so war es bei mir zumindest, wo man sich so fragt, so, ist das so, mache ich das den Rest meines Lebens jetzt noch weiter oder gibt es vielleicht noch was anderes oder kann ich mich nochmal verändern oder ne? So hat das bei mir auch angefangen.
Ja, bei uns war es halt wirklich einfach auch so das, was wir gemacht haben, das hat uns halt einfach irgendwie genervt. Und ich wusste halt, Stefan hat so eine geile Geschichte erzählt, der ist morgens mit dem Auto zur Arbeit gefahren, hat den Wagen abgestellt und über seinem Gebäude, in dem er gearbeitet hat, kreiste ein Helikopter. Da wurde irgendwie was am Dach repariert und so weiter und so fort. Das wurde mit dem Helikopter gemacht. Und dann auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz guckte er immer hoch zu dem Helikopter und meinte, ey, der Typ hat doch den coolsten Job von allen. So, und der ist dann wirklich hingegangen und hat dann auch recherchiert, wie macht man Helikopterschein und wo kann man das machen, wie kann man das machen, was kostet sowas. Und da war für mich klar, der ist reif. So, ja, ne? Und ich hatte, bei mir war das, glaube ich, noch ein bisschen stärker, dieses Bedürfnis, immer da mal was Eigenes zu machen, so irgendwie so was zu starten, irgendwas zu ja, ein bisschen hochtrabend gesagt, was zu erschaffen, irgendwie.
Auch ein Produkt, also wolltet ihr ein Produkt haben oder eine Dienstleistung? Also ich weiß halt, ich komme auch so ein bisschen aus dem Marketing und habe halt, mein erster Job war quasi in einer Shopping Mall, ne? Marketing für eine Shopping Mall zu machen. Ja. Du hast ja nie ein Produkt, du hast ja nie was in der Hand. War das bei euch auch so? Also wolltet ihr ein Produkt haben? War das die Grundidee oder?
Ja, wir haben immer schon, wir haben auch, bevor wir ins Ausland gegangen sind, haben wir zusammen in der WG gewohnt und wir haben immer so bekloppte Geschäftsideen irgendwie gesammelt. Wir hatten echt so eine Kladde, die im Wohnzimmer lag. Und da haben wir immer so bekloppte Ideen irgendwie reingeschrieben. Und ja, wir haben einfach immer so ein bisschen rumgesponnen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es unbedingt das Produkt war. Wie gesagt, erstmal war die Idee da, was Eigenes zu machen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, wir hatten beide keine Freundin. Wir waren unabhängig. Wir hatten keinen, den wir irgendwie mit ins Elend gerissen hätten, wenn es irgendwie jetzt nicht geklappt hätte. Und es war, ich glaube, einfach so dieses, ja, weiß ich nicht, nochmal jetzt so, bevor es jetzt so richtig ernst wird.
Ja, oder bevor es zu spät ist. Ne?
Oder
ist
ja, genau. Oder so bevor es zu spät ist.
Mit 40 machst du das ja auch nicht mehr, wenn du irgendwie schon ein Haus hast und irgendwie dir einen Lifestyle quasi erarbeitet hast, da sagst du ja nicht, ich verzichte.
Ja, es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf die Umstände an. Also es kommt auch auf die Geschäftsidee an, es kommt drauf an, mit wem du es machst und so weiter. Ja. Da gibt's ja unendlich viele Konstellationen, aber so wie wir es gemacht haben, so wirklich dann halt zwei Jungs ziehen jetzt los und bauen mal ein Zelt, das machst du halt mit 30 und nicht mehr mit 40, ja, würde ich hier auch recht geben. Ja.
Dann habt ihr ein Zelt gebaut.
Ja, genau. Dann haben wir erstmal war die Verabredung, okay, wir rufen uns jetzt jeden Abend an und pitchen uns gegenseitig Ideen und überlegen mal, was könnte es sein. Und der erste Abend, da hatten wir beide nichts. So, da haben wir dann einfach gequatscht. Und am zweiten Tag hatten wir beide ein paar Ideen, die waren aber, muss man sagen, alle relativ dünn und nicht wirklich cool. Und kurz bevor wir auflegen wollten, meinte dann Stefan zu mir, oder wir machen das mit dem Zelt. Und dann wusste ich erstmal gar nicht, wovon spricht er eigentlich. Und dann hat er mich aufgeklärt, und dann konnte ich mich auch wieder dran erinnern. Und das fand ich halt erstmal irgendwie wie spannend. So, und dann habe ich mich hingesetzt, ähnlich wie du komme ich ja eigentlich aus dem Marketing, und habe mich dann erstmal hingesetzt und habe mich halt mit dem Thema Zelt einfach mal auseinandergesetzt. So allumfassend. So. Was gibt's da irgendwie, was gibt's für Preisklassen, was gibt's überhaupt für Genres, ne? Im Bereich Zelt und so. Und stellte fest, irgendwie, da gibt's gar nicht so viel. Und alles irgendwie zielt so ziemlich in die gleiche Richtung ab. Und nichts davon spricht mich und irgendwie die Leute, die ich so kenne, an. Das fand ich erstmal spannend. So, und da habe ich dann zumindest irgendwie Potenzial gesehen, dass man da was machen kann, was einfach anders ist und was dann auffällt oder auffallen könnte. Und dann ging es darum halt, dass wir irgendwann wirklich wie in so einem schlechten Film voreinander standen in der Küche in Berlin, uns tief in die Augen geschaut haben und gesagt haben, machen wir das jetzt, ziehen wir das durch. Und dann haben wir losgelegt.
Also hattet ihr da schon einen Plan oder wusstet ihr, dass ihr ein Zelt machen wolltet, was anders ist?
Ja, wir hatten so ein paar Ideen, über die wir nachgedacht haben. Also eine Idee war beispielsweise, die wir ganz am Anfang hatten, auch beispielsweise, dass jetzt keine technische Neuerung wäre das gewesen, sondern einfach so eine Designgeschichte. Wir hatten kurz mal drüber nachgedacht, ob man eventuell ein Zelt produzieren könnte, was komplett weiß ist. Und was dann, was du sozusagen on demand bedrucken kannst.
Ach, ja? Krass.
Also so, wo du selber bestimmen kannst, was draufkommt. Das war mal eine Überlegung. Oder Aber es ging dann relativ schnell in so eine Richtung, dass wir gesagt haben, das ist alles so, das ist so ein bisschen Killefits, das ist so ein bisschen Spielerei. Und wir waren schon daran interessiert, was, und so mehr wir auch in das Thema eingestiegen sind, desto mehr wurde bei uns einfach auch das, wurde die Idee, reifte die Idee, dass wir da wirklich was machen wollen, was ernst zu nehmen ist, was technisch auch ernst zu nehmen ist. Und dann irgendwann war auch wieder so eine typische Szene. Stefan hat zu der Zeit noch, wie gesagt, in Berlin gearbeitet. Ich war in Hamburg und wir haben eigentlich jeden Abend geskypt oder telefoniert und haben dann irgendwann, war so eine Szene, weiß ich auch noch wie heute, da haben wir dann so die verschiedenen Möglichkeiten abgeklappert und haben auch so Machbarkeitsstudien, wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber haben halt geguckt irgendwie, okay, was kostet sowas, für wie viel glauben wir, können wir sowas verkaufen, macht das irgendwie Sinn? Und dann sind wir so verschiedene Dinge durchgegangen und dann war so ein Punkt, da waren eigentlich alle abgehakt und alle von uns eigentlich eliminiert und alle so, das macht, die bringen es nicht. Und dann meinte ich so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Dann meinte er so, ja komm, entspann dich, trink dir ein Bier und uns fällt schon was ein. Und an dem Abend habe ich auf der Couch gelegen, nach 2 Bier und habe eine Doku gesehen auf Arte und da ging es um das Eden-Projekt in England. Das war mal so ein Projekt, da wurde so eine abgeschlossene Atmosphäre geschaffen in so eine Art Gewächshaus.
Ah, okay. So. Ach so, ich glaube, das kenne ich.
Ja, ja, ja. Und das ist so eine, das war so eine geodätische Struktur.
Mhm. Und das geodätisch war, heißt, erklär das
geodätisch
mal.
Geodätisch ist, man nennt es auch Raumfachwerk. Das ist, im Grunde genommen, wenn man, die erste Landvermessung hat stattgefunden mit, wir kennen vielleicht alle noch A² plus B² gleich C². Ja. Also du unterteilst Flächen und dreidimensionale Flächen in Dreiecke. Und über diese Dreiecke kannst du diese Fläche berechnen. Und das kannst du eben auch mit einer Sphäre machen, also mit einer Kugel.
Mhm.
Du kannst die in Dreiecke zerlegen. Und Geodäsie ist im Grunde das. Und geodätische Bauten übernehmen diese das Prinzip und übertragen das in ein sogenanntes Raumfachwerk. Das heißt, du schaffst Kuppeln aus Dreiecken.
Okay.
Vereinfacht gesagt. Ja. Es gibt da auch noch weitere Varianten, aber vereinfacht gesagt, darum geht's. Und ich sah dieses Bild und es hat halt Klick gemacht. Und dann war die Idee da.
Also quasi, dass ihr ein Zelt macht, was genau so aussieht, beziehungsweise auf diesem Prinzip beruht.
Erstmal kam die Idee, das Zelt wirklich komplett aufblasbar zu machen. Und eben nicht nur Teilelemente, sondern wirklich zu sagen, okay, das ganze Teil ist aufblasbar.
Also weil es auch geil ist, weil man das schnell aufbauen kann, weil man nichts weiter braucht, weil keine Stangen brechen können, sondern man
pustet
das auf und
fällt. Du hast den Vorteil dadurch, dass du halt eben keine steifen Elemente hast oder festen Elemente hast. Also
nichts, was brechen kann oder beziehungsweise wenn man es verstauen will, dann...
Ja, genau.
Okay.
Du kannst alles falten. Das heißt, du musst es auch nie wieder auseinandernehmen oder zusammensetzen.
Ja, ja,
du hast immer nur ausrollen, aufpumpen, fertig.
Okay,
so,
cool.
Und das war halt wirklich ein glücklicher Zufall, weil wir damit direkt beim richtigen Prinzip waren, um eben eine Konstruktion auch so stabil wie möglich zu machen. Und das sind halt geodätische Bauten. Es gibt halt nichts, was stabiler ist und es gibt nichts, was effizienter ist in der Bauweise. Es gibt keine Bauwerke, wo das Verhältnis von eingesetztem Material zu geschaffenem Raum besser wäre als bei geodätischen Bauten.
Das ist auf jeden Fall schon abgefahrener Shit. So. Das hört sich auf jeden Fall an, als bräuchte man da. Ihr habt ja nicht Architektur studiert oder so, ne?
Nee, also. Aber wir haben auch insgesamt für die Entwicklung haben wir über 2 Jahre gebraucht. Und das war wirklich, also man kann echt sagen, das war wie so ein autodidaktisches Studium. Wir hatten von nichts eine
Ahnung. Man muss ja sagen, um jetzt auch mal die Leute, die zuhören, abzuholen, also man kann es ja schon auflösen. Also euer erstes Produkt war quasi ein Zelt.
Genau, ist ein aufblasbares Zelt. Eben die Marke ist Heimplanet und das erste Zelt ist The Cave. Und das ist eben ein aufblasbares 3-Personen-Zelt, was eben auch auf einer geodätischen Kuppel beruht. Und in dem Fall ist es, es gibt die Kategorie Geodäten bei Zelten generell, das haben wir dann auch gelernt.
Also gab es die schon vorher oder habt ihr die mitbegründet?
Nee, es gibt diese, die gibt es eigentlich schon super lange. Also damals so Marken wie North Face, die haben viel in der Richtung gemacht.
Okay.
Aber es ist so, dass ein Geodät im Zelt was anderes bedeutet als in der Mathematik. Und bei uns ist es halt wirklich so, dass unser Zelt auch mathematisch gesehen Geodät ist. Und damit
was
halt
natürlich dann die Nerdcamper richtig freut, oder? Das hört sich ja alles schon ein bisschen nerdig an. Also einfach, um das mal zu erklären, ich kann das vielleicht, ich bin ja da auch kein Profi, aber das Zelt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war es, ich habe das ja in der Tat zum ersten Mal gesehen, da habe ich noch in Dresden gewohnt. Das war ja auch schon vor knapp 10 Jahren. Das nee, war, glaube ich, doch. Das
2012
war,
muss das dann gewesen sein.
Ja, genau. 2011, ja. 2012 irgendwann, da hatten wir so einen Pop-Up-Store in dieser Mall. Ja. Und da weiß ich noch, da hatten wir eine Werbeagentur, die haben diesen Store so kuratiert. Die hatten immer verschiedene, sag ich mal, Themen. Und da hing dieses Zelt an der Decke. So, also falsch rum, ne? Der Boden war an der Decke. Ja. Und es sieht aus, also ihr müsst euch das so vorstellen, das sieht eigentlich erstmal, wenn man das zum ersten Mal sieht und keine Ahnung von dem hat, was Stefan gerade erzählt hat, also das höre ich original auch zum ersten Mal, das sieht halt aus wie ein Iglo, ne? Also es ist eher rund, aber es hat quasi ein Außenskelett. Also die tragenden Elemente, die quasi die Kuppel tragen, sind aufblasbar, aber die sind außen am Zelt. Also
genau.
Die sieht man, ne?
Das Zelt ist in diese Struktur eingehangen.
Genau.
Und ja, es gibt halt Leute, die sagen, das sieht halt aus wie irgendwie eine Raumstation oder Space Station.
Ja, wie
so eine
kleine Marsstation
vielleicht,
genau, ne? Ja. Also ich meine, ihr habt das Ding, da muss man auch sagen, also ihr habt euch ja weiterentwickelt und ihr habt das Ding ja auch in riesengroß, ne? So Expeditions.
Ja, wir haben so mittlerweile.
Expeditionsmäßig, ne?
Mittlerweile haben wir 5 beziehungsweise entwickelt. Insgesamt haben wir 7 Modelle.
Aber die alle auf dem Prinzip des Aufblasens quasi.
Genau,
basieren,
die zum einen alle auf dem Prinzip des Aufblasens basieren und alle eben auch sich an diesem geodätischen Prinzip orientieren, damit sie halt eben auch besonders stabil sind, weil das war am Anfang hatten wir einfach Angst. Wir hatten einfach Angst irgendwie, wenn du was Aufblasbares machst, hoffentlich ist das stabil genug.
Ja, ja.
Und was wir später erst gelernt haben, ist, dass es nicht nur stabil war, sondern es ist im Endeffekt stabiler geworden als klassische Zelte.
Und also auch windstabiler, ne? Also
absolut, genau. Und selbst wenn der Wind stärker ist und die Konstruktion dem nicht mehr standhalten kann, dann bricht eben nichts, wie bei klassischen Zelten.
Das wird nur eingedrückt, aber es stellt sich ja wieder auf, wenn
springt wieder auf, genau.
Ah, krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, das war so der erste Moment, wo ich euer Zelt gesehen habe. Und ich glaube, das war auch 2012, da habe ich, glaube ich, einen Bericht bei NTV über euch gesehen. Das war, da wart ihr, glaube ich, zum ersten Mal auf der ISPO oder so. Also irgendwie sowas.
Kann sein, ja. Ich glaube, Outdoor war das, glaube ich, damals.
Ja, das kann sein.
Ja, ja, genau. Das war im Sommer 2012.
So haben wir uns ja im Prinzip dann auch kennengelernt, weil als ich dann nach Hamburg gezogen bin, das war, glaube ich, im Jahr 2015 bin ich nach Hamburg gezogen und ein Jahr später haben ja Dana und ich, also Dana, meine Freundin, und ich entschieden, dass wir bei der Baltic Sea Rally mitmachen.
Genau, ja.
Und da ist mir das Zelt von euch in den Sinn gekommen, weil ich das, was einfach geil aussieht, muss einfach sagen, aus optischen Gründen. Ich habe vorher noch nie gezeltet in meinem ganzen Leben, original nicht.
Das war das erste Mal?
Ja. Das war auch das allererste Zelt, was ich in meinem Leben besessen habe, war The Cave von Heimplanet. Das war einfach, ne, und so habe ich euch ja kontaktiert, eben ganz blauäugig und gefragt, ob ihr nicht Lust habt, uns mal so ein Zelt zu geben für diese Rallye. Und das hatte auch ein geiles Muster, ne, das war Cairo Camo. Das ist im Prinzip so ein Camouflage-Muster, aber als geometrische Form, ne, was sind das, Sechsecke?
Genau. Nee, das sind auch wiederum Dreiecke. Das Ganze ist inspiriert durch, du hast wirklich in Kairo, daher kommt der Name, es gibt ja so eine lange Tradition, auch in der islamischen Welt, dass eben mit geometrischen Mustern gearbeitet wird. Mathematik war ja ganz groß, auch kommt vieles von dem, was man heute so noch in der Schule lernt, kommt ja aus der Region. Und da haben wir eben dieses Muster gefunden und haben das eben dann in verschiedenen Grüntönen eingefärbt. Ja. Und dadurch entsteht eben so ein Camouflage-Effekt. Also es funktioniert wie ein Camouflage, aber es sieht eben nicht aus. Es sieht
ja,
nicht
es sieht
nach
nicht
Militär
nach Krieg
aus.
Genau.
Ja, genau.
Und das aber es sieht halt mega geil aus. Und unser Deal war damals der, ich hatte da damals einen 190er Mercedes. Also ihr müsst dazu wissen, diese Rallye, ich bin da schon mal drauf eingegangen in einem Intro in Folge 0, die geht einmal quasi um die Ostsee, ne? Also startet in Hamburg, geht durch Dänemark, Schweden, Norwegen bis zum Nordkap und dann zurück, wenn man will, durch Finnland oder Russland und das Baltikum wieder zurück nach Hamburg. Circa 10.000 Quadratmeter, circa 10.000 Kilometer in 16 Tagen. Und das, die Besonderheit ist, du musst das mit einem Auto fahren, was älter ist als 20 Jahre. So, ich hatte damals, musste mir gar kein Auto dafür kaufen, ich hatte damals diesen 190er Mercedes. Und unser Deal war damals, dass ich das Auto auch in dem Kairo-Camo beklebe, ne?
Nee, das war nicht der Deal. Der Deal war...
Ach, das war aber die Idee.
Der Deal war, dass du das Auto branden lässt und deine Idee war es dann, dieses Muster zu nehmen und den kompletten Wagen einmal darin folieren zu lassen. Und als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Es war einfach grandios. Und da war auch klar, okay, der Typ ist auf jeden Fall nicht ganz dicht, aber cool.
Ja, auf jeden Fall war das so der erste Moment, wo wir uns dann so auch persönlich kennengelernt haben. Ich glaube, da bin ich auch, genau, ich bin mit dem Auto bei euch auf den Hof gefahren. Das war noch das alte Büro damals.
Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen.
Genau, und habe quasi das Zelt abgeholt. Und dann fing so die ganze Geschichte an. Wie gesagt, ich habe vorher noch nie in meinem Leben gezeltet. Wir haben dann diese Rallye quasi bestritten, sag ich mal. Haben natürlich vorher, ich habe letztens meinen Computer aufgeräumt, da gibt's auch noch so ein ganz abgefahrenes Video von Dana und mir, so ein Zeitraffer-Video, wie wir das Zelt im Garten zum ersten Mal aufbauen. Das war auf jeden Fall auch fancy. Also unsere Nachbarn, die denken wahrscheinlich auch heute noch, dass wir komplett bescheuert sind. Weil wir jetzt auch nicht nur Zelte im Garten aufbauen, sondern auch mal ein Wildschwein zerlegen oder so. Aber andere Geschichte. Und das war auf jeden Fall schon ganz witzig. Und ich glaube, ich muss ja auch auf jeden Fall mal ein Geheimnis erzählen. Diese Rallye ist ja 16 Tage lang und eigentlich zeltet man ja auch die 16 Tage, ne?
Ja.
Also ich habe original 3 Tage gezeltet. Danach, ich fand Zelten so ätzend. Das hat mich nicht, ich war komplett aus meiner Gemütlichkeit so rausgerissen. Ne? Ich habe ja vorher noch nie damit Berührung gehabt mit Zelten. Ja. Wir haben 3 Tage lang gezeltet. Also Dana fand das total geil. Die hat auch geschlafen wie ein Bär da drin so. Ey, ich war total unsicher, ne? Ich habe mir erstmal, ich hatte eine Axt, glaube ich, mit dem Zelt, Pfefferspray. ich habe auch die ganze beschissene Nacht kein Auge zugemacht.
Das aber ohne Witz, das ist glaube ich, völlig normal.
Das noch nie gemacht hat.
Genau.
Ne? Ja,
genau. Das ist absolut normal. Also die meisten, wenn sie mal zelten gehen, also bei mir zum Beispiel, ich habe das allererste Mal gezeltet im Garten.
Ja, aber da war als Kind wahrscheinlich,
genau.
Oder?
Ja. Ja, genau. Und ich fand das halt eben auch, irgendwie fand ich die Idee reizvoll. Als ich dann nachts da drin lag, war ich mir nicht mehr so sicher. Aber das war das erste Mal, dass ich es gemacht habe.
Ja, aber als Kind ist das ja noch so abenteuermäßig, ne? Aber also bei mir war es halt so, wir hatten halt nie einen
Garten.
Ja,
aber wenn du das nicht gemacht hast, wenn du das überhaupt nicht gemacht hast und das dann heute zum ersten Mal irgendwie machst, dann ist das auch völlig normal, dass man sich erstmal, weil es ist halt einfach so, dass was einen zwischen draußen und drinnen trennt, ist halt einfach, weiß ich nicht, lass es mal ein Millimeter Stoff sein. Mehr ist das nicht.
Ja, genau. Und also das ist ja generell so, dass man, also ich habe auch noch nie in der Natur vorher übernachtet. Das hört sich vielleicht komisch an so, aber ich war immer nur im städtischen Umfeld.
Ja.
Und dann, also die erste Nacht ging, glaube ich, noch, weil da war es schon dunkel, da waren wir genervt, weil wir so lange gefahren sind. Und das war okay, man war aber gestresst, also es war jetzt keine Entspannung, ne? Aber irgendwann war das dann so, da haben wir in irgendeinem Wald gezeltet, ne? Und haben dann gegrillt, das war auch noch alles geil. Und also man freut sich ja auch, weil das Zelt, das ist original, in 3 Minuten steht das. Und in 2 Minuten ist es wieder abgebaut und verstaut. Ne? Das ist halt, also es ist auch nicht dieser Hassel oder so, dass man irgendwas vergisst oder, also du brauchst halt eine Luftpumpe, ansonsten mit dem Mund ist halt ein bisschen schwierig.
Doch, aber geht auch.
Dort vielleicht ein bisschen länger, oder?
Das Lustige ist, da ist gar nicht so viel Luft drin. Was schwierig wird, ist am Ende, wenn du den Druck, mit dem Mund hinzubekommen, so, das ist halt eher
schwierig. Ja, was ich sagen will, du brauchst halt nicht viel Equipment, du brauchst keine Stangen, also jeder kennt ja diese Slapstick-Videos, wo Leute Zelte aufbauen, sich da in diesen Stangen verwickeln, die Stangen brechen, whatever, die Stangen schnipsen einem ins Auge, keine Ahnung, was da alles gibt. Das war schon mal eine geile Erfahrung, aber es war wirklich so, wir waren da mal in so einem Wald und da haben so Viecher geschrien, ey, die ganze Nacht. Und ich dachte mal, fuck, was ist denn da, ne? Was ist denn da so? Und ich hab einfach, ich konnte nicht abschalten, ey. Das war total neu für mich. Einmal dieses Zeltgefühl und einmal dieses Gefühl, so ausgeliefert zu sein, ne?
Aber ich glaube, das ist halt eben nicht, hat ja gar nichts mit dem Zelt zu tun. Das hat ja einfach damit zu tun, draußen zu sein im Dunkeln und draußen auch zu übernachten. Klar, du würdest das nicht machen ohne Zelt. Jetzt unter den Tarp einfach nur eine Plane hätte sich sowieso nicht gelegt. Aber ich glaube, das ist halt einfach so ein Gewöhnungsprozess. Wir sind halt einfach gewohnt, zu Hause im Schlafzimmer
zu pennen.
Im Bett. Und in der Regel schreit da keiner.
Nee. Also wir haben auch am nächsten Tag in der Tat gefunden, wir hatten vom Grillen eine Packung Margarine draußen vergessen und die war halt einfach, die war leer, die war weg. So, und das waren, also heute als Jäger weiß ich, dass das Waschbären waren. Ich weiß auch, dass Waschbären so schreien so, aber wenn du halt als Noob so, auch als so kompletter Naturlegastheniker würde ich das schon fast nennen, so irgendwie zum ersten Mal da in der Wildnis vor allem, pennst, das war so komisch und so ätzend, dass wir das 3 Tage gemacht haben. Und damals habe ich, weiß noch, ich habe zu Dana gesagt, boah, ey, wir müssen auf jeden Fall da 3 Tage, ich meine, Dana wollte eh die ganze Zeit weiter, da zählten ich ja nicht. Ich habe gesagt, wir müssen das wenigstens 3 Tage machen, ey, wir müssen Stefan und den Jungs da wenigstens Fotos zeigen, so, ne? Also das ist ja total bescheuert. Die geben uns ein Zelt, wir lassen die ganze Karre mit dem Muster bekleben und zelten dann nicht. Aber das war auf jeden Fall der Anfang, ne? Mittlerweile hat sich das ja auch geändert, so. Mittlerweile... Das ist ja immer so, man hört ja heutzutage so viel über die Komfortzone verlassen und dann wird alles geil. Aber dieser Step so, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst, dieser Step, bis es geil wird, der dauert halt, ne? Und entweder du brichst halt ab, so wie wir das, oder wie ich das gemacht habe.
Ich glaube eigentlich, du verschiebst die Komfortzone.
Ja, ja, also genau. Halt, du erweiterst sie im Prinzip. Genau. Also wenn du dich hinterher dran gewöhnt hast, also mittlerweile liebe ich das ja. Ich schlafe wie ein Baby im Zelt.
Ja.
Also der Übergang, der es dann einfacher gemacht hat, ist in der Tat über Bier und Korn-Cola gekommen. Weil ich sag mal, wenn du irgendwie 3 Bier drin hast, ist dir irgendwann auch scheißegal, wo du schläfst. Dann ist ja auch kackegal, ob da ein Waschbär schreit. Aber dieser Prozess, um da hinzukommen, ne? Also ich kenne auch echt Leute, denen ist genauso wie mir gegangen und die sind aber auch nie wieder irgendwie ein Zelt so
ja,
haben
wir
Zelt aufgebaut.
Aber es ist halt wie mit jeder Sache. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie...
Ja, das sagt man immer so leicht. So. Wenn du dann da sitzt in deinem Zelt und es regnet, es ist morgens klamm.
Ja, aber keine Ahnung, wenn du irgendwie an Autos basteln willst, dann fängst du ja auch nicht beim irgendwie Porsche oder Ferrari an, irgendwie so, sondern dann bastel halt erstmal am Polo oder am Moped oder sowas, weißt du? Also man muss sich halt rantasten und man muss halt eben diesen Komfort, dieses sich wohlfühlen, einfach aufbauen. Und
ja, genau, mittlerweile ist es ja sogar komfortabel. Ich liebe das ja. Wie gesagt, dann.
Es kommen sogar Aspekte dazu, die vorher vielleicht unangenehm waren.
Ja.
Die du dann lieben lernst und wo du sagst halt, genau deswegen finde ich es cool.
Ja, es gibt halt original nichts Geileres, als wenn du irgendwo aufwachst in der Natur morgens. So, also wie gesagt,
ich finde das Regen
Wetter,
super.
Ich finde Regen so ätzend.
Regen im Zelt ist der Oberknaller. Wenn du die Tropfen hörst die ganze Zeit auf dem Zelt.
Ja, aber du musst ja dann irgendwann raus. Ey, du musst ja morgens dann auch mal.
Ja, gut, aber.
Du musst ja auch mal kacken, so. Oder muss, also wenn du aufwachst,
ja,
und
gut,
dann musst
klar.
du halt in den Regen raus, dann bist du klamm und musst dann wieder ins Zelt rein. So, das ist ja.
Kommt nee, aber, wenn du ein schönes Tarp hast, mit dem du den Eingang abdeckst, bist du auch da safe.
Ey, ganz ehrlich, vor einem Jahr wusste ich noch nicht mal, was ein Tarp ist. Was ist denn ein Tarp, ey?
Einfach ein Stück Stoff, das du aufhängen kannst.
So. Ja, aber guck mal, ne, ey, wahrscheinlich viele Leute, die jetzt zuhören, die wissen auch nicht, was ein Tarp ist. Ich wusste das ja auch nicht. Bin da ja auch reingestolpert, wie in alles, wo ich reingestolpert bin. Wie so ein, ja, Naturlegastheniker halt.
Das ist ja auch das, was Spaß macht. Also das.
Ja, das macht ja vielen Leuten keinen Spaß. Ich erkenne so viele Leute.
Deswegen, vorsichtig, langsam anfangen. Erstmal, keine Ahnung, es gibt so viele.
Erstmal im Garten zelten.
Ja, oder wenn du keinen Garten hast, einfach zum Beispiel, es gibt hier in Hamburg, ich kenne das, ich komme ja ursprünglich aus dem Rheinland, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass du einfach mal zu einem See in der Nähe fährst. Da gibt es ganz oft die Möglichkeit, dass die auch so eine Art Campingplatz haben. Dann pennst du da mal eine Nacht. Und wirklich erstmal nur eine. Und fährst dann am nächsten Tag wieder nach Hause und dann überlegst du, ob dir das gefallen hat oder nicht. Und wenn dir das gefallen hat, dann kannst du das mal verlängern
oder du machst es wilder. Ne? Ich meine, mir hat es ja die ersten 3 Male auch nicht gefallen. Und wie ist das denn gekommen, dass mir das gefallen hat? Weil ich muss mir selber mal überlegen. Das war dann, glaube ich, als wir einfach mal einen Roadtrip nach Norwegen gemacht haben. Kumpel und ich einfach mal raus. So, wir hatten das Einzige, was wir geplant hatten, gebucht hatten, war ein Ticket für die Fähre. Mehr hatten wir nicht, ne? Und wir haben uns quasi offen gelassen, ob wir irgendwie Hütten buchen unterwegs oder zelten. Wir haben aber in der Tat dann so geile Spots gefunden. Das ist aber auch das, ne? Das muss man ja auch erstmal irgendwie irgendwo herkriegen. Wir haben mit dem Handy halt so geile Spots gefunden, dass wir einfach gar nicht auf die Idee gekommen sind, in Hütten zu gehen. Ne? Und da plötzlich hat sich diese Antipathie gegen's Zelten einfach komplett geändert, ne? Also das war einfach schön. Wir haben uns ein mega geiles Camp aufgebaut an einem Wasserfall, haben die Zelte aufgebaut, haben uns abends eingebrettert so und sind morgens einfach in einem geilen Sonnenaufgang wach geworden. In unserem Wasserfall und haben gebadet. So. Ich meine, das hat halt keiner so und es war auch kein Mensch zu sehen. Und das ist ja das, was man plötzlich schätzen lernt. Wenn einem keiner auf den Sack geht, wenn keiner da ist, wenn keiner guckt, wenn kein Lärm ist. Und das sind plötzlich diese Sachen, die sich ja mit dem Zelten verbinden. So. Du hast einfach nicht mehr den Hustle, den du sonst den ganzen Tag hast. Natürlich hast du auch jetzt nicht dein super weiches Boxspring-Bett, aber es gibt ja in der Tat auch geile Isomatten. Die Schlafqualität ist ja jetzt nicht schlecht. So,
du kannst jeden Komfort haben. Ja. Es hängt einfach daran, was du bereit bist mitzuschleppen oder was du auch bereit bist dafür auszugeben. Also du kannst ja im Zelt genauso komfortabel schlafen wie zu Hause. Also das.
Ja genau, aber es kommt dann entweder du gehst mit dem Rucksack los oder du hast ein Auto dabei. Wenn du ein Auto dabei hast,
ja klar, es gibt unendlich viele Variationen und Wahlmöglichkeiten. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden, aber ich finde, wie du es gerade beschrieben hast, ist eben ich kenne, glaube ich, niemanden, der einfach zeltet, um zelten zu gehen. Also einfach jetzt nur um draußen, also im Zelt zu schlafen, sondern
ja, das Drumherum, ne?
Genau, es geht um das Drumherum. Es geht halt eben, was du damit verbindest. Und für mich ist es eben auch genau das, was du beschreibst. Also ich werde zum Beispiel, wenn ich im Zelt schlafe, werde ich tendenziell morgens früher wach.
Ja.
Das finde ich aber nicht doof, das nervt mich nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich werde morgens wach, du kriegst den Sonnenaufgang mit oder draußen auch im Sommer oder so, wenn draußen die Wiese nass ist und es langsam warm wird. Das sind halt so Momente, die erlebst du ja nicht, wenn du in der Stadt wohnst. In der Stadt werde ich morgens wach.
Vor allem in der Stadt ist es auch nicht dunkel nachts, ne? Also
das ist nochmal was anderes.
Also ich sag mal, wer die Milchstraße abends oder nachts mal sehen will, der hat in der Stadt keine Chance. Also du siehst ja auch ganz andere Facetten von der Natur und je mehr du dich daran gewöhnst, halt ein Gewöhnungsprozess. Ne? Ja. Was ich ja nur sagen will, dass man da durch muss so und dass man das nicht so nach den ersten drei Malen irgendwie verinnerlicht hat und dass es dann auch sein kann, dass es immer noch nicht geil ist. Aber wenn man diesen Punkt überwindet, kann es halt einfach mega werden. Also ich kann mir gar nichts mehr anderes vorstellen. So, ne?
Ja, es ist halt einfach auch Erfahrung. Also es gibt halt ganz viele, viele Dinge, die einen am Anfang nerven, wo man glaubt, die muss man so hinnehmen oder die sind so.
Ja.
Und dann irgendwann lernt man, da gibt es die und die Möglichkeit. Beispielsweise, was ich gerade gesagt habe, irgendwie, wenn es dich nervt, dass du bei Regen nicht aus dem Zelt treten kannst, ja, dann besorgst du dir einfach einen Tarp. Aber so wie du eben gerade gesagt hast, du wusstest das am Anfang auch nicht.
Ja, genau, das ist ja, ne?
Es ist eine Welt für sich, die musst du kennenlernen und dann lernst du für dich eben auch kennen, was für dich wichtig ist, was für dich funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und dann kannst du dir dein Setup zusammenstellen, wie du dich wohlfühlst.
Ja.
Und
ich meine aber, den Ansatz verfolgt ihr ja auch als Firma, ne? Also wenn man sich eure Produkte anguckt, das ist ja jetzt auch nichts, sag ich mal, für den typischen Jack Wolfskin Outdoor Kunden. Das ist ja schon was völlig anderes. Das hat ja schon einen Design-Aspekt, das hat ja schon so ein bisschen, ihr differenziert euch ja ganz stark von herkömmlichen Sachen oder von diesen Sachen, wo man auch so Vorurteile gegen hat, vom Klappstuhl-Camping oder whatever. Das ist ja schon eine andere Welt, so, ne? Wie hast du denn generell irgendwie, oder wie seht ihr das denn generell? Also, ihr seid ja auch nicht nur auf dem deutschen Markt, ihr seid ja auch in Amerika, in Skandinavien, in Japan. Gibt es da Unterschiede in diesen Outdoor-Kulturen oder?
Ganz klar. Also ich habe mal, ich bin letztes Jahr bei einem Festival gewesen und habe auch versucht, einfach das mal so ein bisschen mir selber eigentlich zu erklären, warum sieht das in Japan zum Beispiel, wussten wir vorher auch nicht. Japan hat eine unglaubliche Campingkultur. Und wenn man so ein bisschen sich für das Thema interessiert, dann ist Japan wie ein Schlaraffenland. Also ich bin jetzt gerade vor 3 Wochen zurückgekommen aus Japan, war 2 Wochen da. Ich bin da in einem Outdoor-Laden gewesen und das ist halt für mich wie ein kleines Kind im Bonbonladen, ne? Also das ist halt einfach, was du da für Produkte findest, in welcher Fülle, in welcher Auswahl, in welcher Konzentration, das ist einfach unglaublich. Es gibt in Japan Produkte, die gibt es sonst nirgends auf der Welt, speziell fürs Camping, weil die einfach so eine ausgeprägte Kultur haben. Und mich hat es einfach mal interessiert, irgendwie so, warum ist das in Japan so? Warum sieht zum Beispiel auch Campen in den USA ganz anders aus? Und warum ist es irgendwie in Deutschland eigentlich immer diese Doppelhaushälften auf zwei Rädern, die die Leute hinter sich herziehen? Also warum ist das hier dieses,
ja, haben wir dieses... In Holland ja auch, ne?
Ja, genau. So, und ich habe das dann versucht, mal so ein bisschen zu erklären, und habe halt festgestellt, ich bin eigentlich mal zurückgegangen, habe mal geguckt, okay, woher kommt das eigentlich? Also woher kommt Campen eigentlich? Und ganz lustig ist es halt, dass dieses ganze Camping-Thema in Deutschland super neu ist. Also es gab's eigentlich, gibt's eigentlich also noch so lange.
Meinst du jetzt das klassische Campen oder meinst du jetzt schon diese quasi neue Abwandlung, dass man wirklich so Outdoor...
Nee, also generell dieses einfach Camping. Also wenn du willst, auch im Zelt schlafen.
Auf dem Campingplatz so. Aber dann, oder?
Nee, egal wo. Mhm. Also generell, das gab's früher nicht. Also es gab bis eigentlich nach dem Krieg hat das angefangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und davor gab's ja auch gar nicht so groß Sachen wie Urlaub. Das haben Leute nicht gemacht. Das gab's einfach nicht. Wenn Leute mal in einem Zelt gepennt haben, dann war das Militär vor allem. Ja. Also es waren jetzt keine Privatpersonen, die mal ein Zelt aufgeschlagen hätten. Ja, also selbst unter Jägern war das nicht, was jemand gemacht hätte. So, die haben ihre Reviere, dass sie unterwegs sind. Das gibt's einfach nicht. Und deswegen gab's hier auch gar keine Campingkultur. Die ist erst entstanden. Es gab den VW Käfer zuallererst. Die Leute sind mobil geworden. Plötzlich hatten sie Urlaub und sie hatten ein bisschen Geld.
Freizeit vor allem.
Ja, ne? Genau.
Also dieses.
Und dann sind die Leute losgezogen. Und jeder kennt die Stories irgendwie VW Käfer über die Alpen irgendwie nach Italien.
Ja, genau.
Und es gab ja auch noch gar nicht diese Touristenindustrie, ne? Also, und Hotels waren verhältnismäßig viel, viel teurer als heute. Und dann sind die Leute halt einfach hingegangen, haben ein Zelt aufgeschlagen.
Und ich meine, das war ja in der DDR zum Beispiel auch, wenn man jetzt daran denkt. Deutschland war geteilt, die hatten ja auch schon so Dachzelte für ein Trabi oder...
Ja, aber bei denen war es noch anders. Bei denen war es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Ich glaube, da ist zum Beispiel die Abenteuerkomponente, spielt da noch eine größere Rolle, weil einfach Campen war in der DDR, zumindest ist das meine Interpretation so, dass man einfach mal ein Stück weit ausbrechen konnte.
Mhm.
Ja, man war zwar immer noch in der DDR im Zweifelsfall oder ich glaube Ungarn konnte man auch noch hinreisen, aber Outdoor war dann eben so dieses Ausbrechen und das Gefühl von Freiheit einfach. Und das hat, glaube ich, in Westdeutschland keiner so wirklich gesucht. Da wäre man am liebsten einfach, hätte man sein Haus mitgenommen und hätte das einfach dann und parkt das dann für drei Wochen
ja,
einfach
mal
sagen, an
der Riviera. Also so der, ich sag mal so, der deutsche Camper so, der hat sich ja dann auch so ein bisschen anders entwickelt. Ne?
Genau,
also,
es geht eben nicht
das
um
ja
das Abenteuer.
Das ist ja eher so die Horrorvorstellung, die ja, vielleicht... man so hat.
Für uns vielleicht. Ja. Aber
Sandalen, Tennissocken sehe ich da. Ich sehe einen Campingplatz, der übervoll ist.
Ja, aber es ist
Leuten, die ihren Campingspot vermessen, damit sie auch ja keinen Zentimeter zu wenig irgendwie abgeben.
Ja, das ist dann halt so ein bisschen die deutsche Spießigkeit.
Ja.
Aber das ist wirklich, deswegen, ich finde, diese Beschreibung ist gar nicht so verkehrt. Das ist halt so eine Doppelhaushälfte auf Rädern. So, und das ist halt das prägende Bild einfach, wenn es um Camping in Deutschland und auch Holland und andere Länder geht.
Ja, und Zelten ist dann eher so noch mehr für arme Leute oder ist
das,
Zelten...
Damit hat das ja eigentlich angefangen. Es gab am Anfang gab es auch keine Wohnwegen. Also das kam irgendwann. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, als mein Opa, als der pensioniert worden ist, ich glaube, er hat sich einen neuen Mercedes gekauft und einen Anhänger und einen Wohnwagen. Und jetzt dann mit meiner Oma sind die durch ganz Europa gefahren, was ich immer großartig fand.
Ja.
Ich fand das halt cool, weil die wirklich unterwegs waren und die waren mit Sicherheit auch, wenn man von draußen drauf geschaut hat, war das total spießig. Ich fand das irgendwo...
Naja, obwohl das ist ja...
Abenteuer. Das
trotzdem nochmal Europa entdecken. So,
ja, und dann halt, wenn du 65 bist irgendwie und vorher solche Reisen nicht gemacht hast und dann halt solche Touren machst, auch davor echt Respekt. Ne, so, das ist dann eine coole Sache. Aber... das hat mich nie interessiert. Ich fand es halt zum Beispiel dann spannender, beispielsweise in den USA. Und da ist zum Beispiel die Historie, diese Tracks, die von Osten nach Westen gezogen sind, ne? Diese Trapper-Geschichten und so weiter. Und das ist halt ein ganz einflussreiches Element einfach in Nordamerika, diese Trapper-Kultur, dieses auch draußen wie der Cowboy kochen.
Ja, und vor allem
und so
ja überleben, ne? Trapper muss man ja sagen, das kommt ja von der Fallenjagd. Das sind Leute, die haben Fallen im Rucksack, gibt's auch immer noch in Kanada.
Ja.
Die stellen dann ihre Fallen auf und aber über Kilometer, ne? Also die legen ja echt Strecken zurück und kontrollieren die dann natürlich und leben halt natürlich von dem Fleisch und dann auch von den Fellen, die verkaufen, ne?
Ja.
Ist eigentlich auch schon, ich weiß gar nicht, ob das überholt ist, aber es gibt noch ein paar, ne?
Ja,
aber
es gibt das, wie gesagt, diese, in Kanada gibt es das, glaube ich, auch noch.
Aber das ist diese Kultur, die du beschreibst, von dem Herumziehen quasi, ne?
Ja, oder einfach auch diese Tracks, das sind ja Leute, die sind über Monate sind die dann nach Westen gezogen. Und ich bin vor ein paar Jahren mal da gewesen, auch so Death Valley und die Ecke, so Yosemite Nationalpark und so weiter, Sierra Nevada, da sind die Tracks ja durch. Und wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte auch mal auseinandersetzt, das ist unvorstellbar, was die Leute da geleistet haben. Das ist echt unvorstellbar. Und die sind ja eigentlich mit ihren Planwagen,
ja,
also
genau,
eigentlich ja, Wohnwegen unterwegs gewesen.
Obwohl haben die ja nicht in einem Planwagen gepennt, ne? Die haben doch, also Planwagen war, da war das Material drin, da war, wurde gekocht da, drin. Haben die schon gezeltet? Also ich glaube nicht,
das weiß ich gar nicht. Also klar, es gab auch damals mit Sicherheit Zelte und es sind auch nicht alle im Planwagen unterwegs gewesen. So ein Planwagen.
Viele ist, auch zu Fuß, ne?
Ja. So, oder auch eben einfach nur auf dem Rücken eines Pferdes oder so. Aber eben ganz viel, wenn man sich selbst heute die Sachen noch in den USA anschaut, ist ein bisschen einfach von diesem Geist inspiriert.
Und deswegen ist ja auch ganz andere Weiten, ne?
Ja, das ist ja, das kommt Deutschland natürlich dazu, klar.
Ich meine, in Deutschland findet man irgendwie einen Spot, wo dir keiner auf den Keks geht, wo du mal zelten kannst.
Ja, aber wenn
darf man ja theoretisch auch gar nicht freicampen in Deutschland.
Nee.
So richtig.
Nee. Es wird mehr und mehr toleriert, interessanterweise. Aber
ja, da gibt es ja auch verschiedene Bewegungen. Genau. Ne? Ich glaube, Bushcraft gibt es so Leute, aber die brauchen auch kein Zelt. Ich glaube nicht, dass es eure Kundengruppe ist. Die bauen sich das, glaube ich, selber.
Die buddeln sich
und,
ein.
Aber wie ist das denn generell so mit dem Trend? Merkt ihr, dass dieses, also auch diese neuen Produkte und diese, gibt es eine neue Camping- oder Outdoor-Kultur? Geht das gerade durch die Decke, weil Leute sich immer mehr eingeengt fühlen in der Stadt und raus wollen, oder?
Also über die Motive müsste ich jetzt spekulieren, aber definitiv ist es so, dass heute einfach eine ganz neue Generation von Leuten da ist, die einfach Bock haben, rauszugehen. Und es ist eben nicht nur das Rausgehen, sondern es sind eben viele Facetten. So, und das ist eben so, das ist so ein Riesenangebot und jeder kann sich da so sein Ding zusammenschneidern. Das ist halt, bei dir ist es eben auch das Jagen und das Fischen, was einen ganz essentiellen Bestandteil dessen ausmacht. Bei anderen ist es zum Beispiel einfach das auch draußen Kochen.
Ja.
Und da eben nicht nur grillen, sondern halt wirklich, das ist halt eine Küche, wie du sie zu Hause umsetzt.
Also wenn wir mal, also das muss man dazu sagen, ihr macht ja einmal im Jahr ein Season Opening Camp. Das habt ihr jetzt zum zweiten Mal gemacht. Ich war auch beide Male da. Und da ist ja jemand, der Casey, den könnten wir eigentlich auch mal einladen hier. Beziehungsweise mal mit dem Kochen, ne? Also Casey, man muss es ja sagen, ne? Was der auf dem Lagerfeuer kochen kann, das ist ja, also weiß ich nicht, ne? Das grenzt ja schon an Haute Cuisine, so. Also ja,
absolut, absolut.
Nur überm Lagerfeuer, ne? Beispiel ein Apfelkuchen überm Lagerfeuer mit einer Kruste, mit einer Karamell-Mandelkruste obendrauf, überm Lagerfeuer. Leute, ganz ehrlich, so, ne? Das kriegt mancher nicht zu Hause hin, so in seiner Küche.
Ja, absolut. Aber das ist eben das Spannende. Und das ist halt eben
dass
der
Punkt. Dass
jeder
so seine Nische da finden kann. Ich meine, ich finde diesen kulinarischen Aspekt, das ist es ja auch. Dieser kulinarische Aspekt hat mich und ja auch meine Freundin ja auch immer weitergetrieben, ne? Also wie gesagt, dieses Angeln, da draus geile Sachen machen, es geht ja über den Fisch filetieren, panieren und braten hinaus, ne? Du kannst Ravioli machen, du kannst Sashimi machen, Poke Bowls. Du kannst so viel machen mit diesem Fisch,
du kannst
mit dem Fleisch, ne?
Und du kannst auch also, alles, was du eigentlich zu Hause kochst, kannst du auch komplett draußen machen.
Ja.
Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen.
Ja, vor allem, du hast auch geile Gerätschaften. Also man stellt sich immer so vor, man zeltet und dann macht man sich eine beschissene Dose Ravioli auf dem Kocher warm.
Da bist du selber schuld, wenn du
ja,
das
genau. machst. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Weil gerade, wenn man ein bisschen Ahnung hat oder Interesse hat, findet man ja sogar in der Natur total viel, ne? Ich meine, wir fuchsen uns gerade so in das Thema Pilze sammeln ein. Am Anfang hatte ich da ein bisschen Skepsis.
Aber guck mal, ich
lebe ja noch, ne?
Also, aber das ist eben genau der Punkt. Am Anfang gehst du das erste Mal zelten und es ist einfach unangenehm, weil du es einfach nicht kennst, weil du die Geräusche nicht kennst, du weißt einfach nicht, was ist da los. So. Und genau das Gleiche hast du in jedem Aspekt. Also du weißt zum Beispiel am Anfang, ich weiß noch zum Beispiel, als ich das erste Mal nach Norwegen bin, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie wasche ich mich eigentlich? Also welche Seife kann ich denn überhaupt benutzen? Ich kann ja jetzt nicht in so einen Fjord da reinspringen oder in so einen sauberen Bach und kann da irgendwie meine Seife verwenden. Wie funktioniert denn das?
Aber da bist du ja einer der wenigen, der sich über das Gedanken
ja,
macht.
Ja, ich glaube, das machen auch mehr und mehr Leute, machen sich da Gedanken. Aber auch da kommst du dann dahin und dann findest du Seifen, die du benutzen kannst.
Du lernst ja Leute kennen, die diese Tipps geben können. Ne? Das ist ja
auch
das Geile so.
Auch das.
Ich meine, also man kann es auch ruhig sagen, ne? Bei den ersten Roadtrips, die wir gemacht haben, ich schäme mich da heute für. Wir haben halt noch Kronkorken und unseren Müll im Lagerfeuer verbrannt. So, bis mal einer gesagt hat, Alter, seid ihr bescheuert? Was macht ihr da? Seid ihr beknackt? Nehmt euren scheiß Müll wieder mit.
Ja.
So. Und das sind aber so Entwicklungen, die man dann durchmacht. Oder gerade auch das mit den Zusammenhängen in der Natur. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, dass ich vor 4, 5, noch nicht mal vor 3 Jahren, ich konnte vielleicht eine Eiche von einer Birke unterscheiden. Im Meer, das war es aber auch. Ich war wie blind in der Natur draußen. Ja, plötzlich gehst du angeln, lernst schon ein bisschen mehr kennen, dann machst du einen Jagdschein und plötzlich ist es so, als wenn du von Schwarz-Weiß-Fernsehen auf Farbfernsehen gehst. Ne? Du kennst jeden Baum, du kennst die Früchte, du weißt, was du mit denen machen kannst, du kannst dein Abendessen. Das ist ja das Geile, wenn du einen Roadtrip durch Norwegen machst. Du stellst dich an einen Fjord, du weißt, dass du hundertprozentig da einen Fisch fängst und hast dein Abendessen, ne? Das ist so befriedigend.
Aber
und
das sind die Sachen
da. Ja, genau, das ist eine Entwicklung so.
Du musst dich halt irgendwo drauf einlassen. Genau, du musst dich drauf einlassen und du kannst dich zwar einlesen, aber es ist definitiv so, und das war ja eben die Frage, ne? Also ist es irgendwie ein Trend? Ich würde sagen, definitiv. Also deswegen ist zum Beispiel auch so Sachen wie Vanlife und was es alles gibt. Die Leute haben einfach irgendwie Bock, glaube ich, ab und zu mal dieses besagte Abschalten zu erleben und zu vollziehen, rauszugehen, was anderes zu erleben und einfach so ein bisschen so eine Reduktion zu haben und gleichzeitig aber nicht dabei, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie, es geht ja nicht darum, sich draußen irgendwie selbst zu geißeln. Ganz
Nein,
im Gegenteil,
überhaupt nicht.
Ne?
Es geht darum, neue Erlebnisse zu sammeln und aber auch positive Effekte daraus generieren.
Genau.
Ne?
Aber was ich meine ist eben, wenn die Leute die Erfahrungen machen eben, dass sie sagen halt irgendwie zelten ist irgendwie doof, dann haben sie es einfach noch nicht richtig gemacht.
Ja.
Und das ist eben was, wo man reinwächst und im Endeffekt kann man was, wir sind zum Beispiel, also ich werde jetzt am übermorgen, wir haben jetzt gerade, heute ist unser Ofen angekommen. wir haben so einen Ofen, wo man eben Holz verbrennt für ein Zelt. Ist gerade gekommen.
Ach, geil.
Und jetzt ziehen wir halt am Wochenende los und wollen das Wochenende dann verbringen draußen halt bei 2 Grad Außentemperatur. Und mit so einem Ofen kriegst du halt den Innenbereich aufgewärmt auf über 20 Grad. Dann sitzt du da im T-Shirt und wir wollen es an der Ostsee aufbauen. Und dann schaust du auf die Ostsee raus, sitzt da bei 20 Grad im T-Shirt in deinem Zelt, trinkst irgendwie noch einen leckeren Kaffee. Was kann es Cooles geben?
Ja, aber das ist halt schon, das ist ganz weit oben. Aber um einfach mal.
Aber das ist eben nicht so weit weg.
Ja, aber man muss Bock drauf haben und man darf halt nicht aufgeben. Das ist ja die Sache. Also ich kenne ganz viele Leute, ich wusste ja nicht, das ist ja auch der Grund, warum es jetzt diesen Podcast gibt. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt Leute interessiert, ne? Weil ich ja auch in so einer Blase lebe und mich mit Leuten umgebe, die im Prinzip das Gleiche machen. Oder andere Sachen. Nicht jeder geht jagen oder was, aber generell ist es normal. So, wir finden das jetzt nicht super krass, was wir machen. Weißt ja selber. Aber ich wurde von ganz vielen Leuten angesprochen, übrigens auch also bei Instagram und auch im Kollegenkreis.
Ja.
Also die denken, ich komme vom anderen Planeten so, ne? Die können sich das gar nicht vorstellen. Aber gerade, es gibt Leute, die haben Bock, aber die wissen einfach nicht wie. So, ne? Und die wissen, und das ist ja, das wollen wir ja jetzt ändern. Wir wollen ja Inspiration geben und einfach sagen, macht das mal, probiert das mal aus. Auch wenn es die ersten Male scheiße ist, macht einfach weiter so. Ihr werdet, also es gibt ja in dieser ganzen, sag ich mal, Outdoor-Welt für jeden irgendwas, was er geil finden kann. Man muss ja nicht seine Nächte im, zum Beispiel wie du es jetzt machst, im Winter im Zelt verbringen. Man kann das ja auch im Sommer machen und da anfangen. Man
Absolut,
muss ja jetzt,
ich würde auch jedem raten, so komfortabel wie möglich anzufangen und sich langsam ranzutasten. Wie gesagt, lieber erstmal im Garten oder am See um
die
Ecke.
Wo man schnell nach Hause kommt.
Genau. Und dann sich langsam rantasten. Der Rest kommt von alleine. Der kommt von alleine. Und wer ansonsten Fragen hat oder was man ausprobieren will, das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel unseren Laden hier in Hamburg aufgemacht haben, gesagt haben, wir wollen einfach einen Ort schaffen, wo Leute mit Fragen hinkommen können und Antworten finden.
Ich meine, man kann ja den Leuten auch noch sagen, Ihr habt ja ein Showroom auch, da kann man jederzeit vorbeikommen. Ne?
Ja, genau.
Wenn es Leute gibt aus Hamburg, die uns zuhören, ist in der Hafen City und ist ja täglich geöffnet sogar, ne?
Genau, wir haben, also in der Woche, wir haben im Moment nur wochentags auf. Das ist halt eben auch unser ja. Bürositz. Aber zwischen 10 und 18 Uhr findet man da jemanden, der einem auch bei Fragen weiterhelfen
kann. Ja, und ihr habt ja auch Veranstaltungen und Workshops, ne?
Also genau, genau.
Also man kann ja am besten heimplanet.com ist die Internetseite. Facebook seid ihr am Start.
Genau.
Da kann man ja immer vorbei gucken. Und vielleicht können wir auch einfach mal einen Workshop zusammen machen. Ne? Vielleicht können wir einfach mal, vielleicht habt ihr ja sogar Feedback. Also ich meine, wir nähern uns jetzt auch dem Ende dieser Folge. Wir haben ganz schön viel gequatscht, Stefan, Mann. Das gibt's ja gar nicht. Es gibt auch viel zu erzählen. Vielleicht musst du auch nochmal wiederkommen. Aber vielleicht, wenn euch das interessiert und wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Kontakte haben wollt, oder wissen wollt, wie man was macht oder wie man anfängt, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, schreibt mir noch gerne auch einfach über Instagram. Ich meine sogar, dass ich da meine E-Mail-Adresse hinterlegt habe, ich weiß es gar nicht, aber ansonsten schickt mir einfach eine persönliche Nachricht bei Instagram. Unter The Fishing Huntsman findet ihr mich da. Und genau, traut euch einfach, stellt eure Fragen. Wir nehmen die auch gerne mal mit in eine Folge. Und ja, ich würde sagen, Stefan und ich, wir trinken jetzt noch ein kleines Schnäpschen, ne? Ich habe übrigens auch, das will ich nochmal eben geben, ich habe übrigens auch, wir haben Wildschweinwurst gemacht hier im Glas, als kleines Abschiedsgeschenk hier noch.
Wow, vielen Dank.
100% Wildschwein, keine Scheiße drin, ist wirklich gut. Genau, wir trinken jetzt ein Schnäpschen, die Folge ist jetzt zu Ende, wir haben wirklich ganz schön viel geredet, aber das zeigt ja, dass da Potenzial drin ist und dass da auch Themen gibt, ne?
Absolut, absolut.
Das hat mich am Anfang so ein bisschen verunsichert. Weil man ja auch irgendwie nicht, also beim Podcasten wahrscheinlich genauso wie mit dem Zelten, man weiß ja nicht, wo fängt man an, was es kann überhaupt interessant sein.
Es braucht einen Punkt, wo man ansetzt,
ja,
und der
genau.
Rest ergibt sich von alleine.
Ergibt sich, genau. Stefan, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich hoffe, wir sehen dich nochmal wieder oder hören dich nochmal wieder.
Jederzeit, sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, viel Spaß noch, schönen Abend, schönen Tag, was immer ihr auch gerade macht. Wir hören uns in Folge 2 wieder. Und wie es halt bei so einem ungeplanten Podcast ist, ich weiß noch gar nicht, was euch in Folge 2 erwartet. Schauen wir mal. Vielen Dank, ciao, macht's gut.